Sind deine Nachbarn Echsenmenschen? Haben Aliens die Pyramiden gebaut? Finden wir es raus. Mein Name ist Franzi und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über Paranormales und Unerklärliches. Ab und an lassen wir Taten sprechen und treten mit Geistern in Kontakt, sagen die Zukunft vorher und testen andere mysteriöse Dinge, die wir sicherlich bereuen werden. Sei gespannt. Das ist unheimlich. Heute geht es um die letzte verurteilte Hexe Europas.
Franzi.
Halt die Klappe. Aber keine Bange, wir reden heute nicht über abartige Foltermethoden oder Frauenhass. Es geht vielmehr um seltsames Ektoplasma und die Frage, ob Helen Duncan wirklich übersinnliche Kräfte besaß.
Das ist ein bisschen witzig.
Du bist immer noch nicht dran. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Amelie.
Hallo. Keine Sorge, es wird keine Feminismusdebatte. Ihr könnt weiterhören.
Das schneiden wir raus.
Lass mich unterbrechen für etwas, was ich direkt rausschneide wieder. Amelie, was sind deine ersten Assoziationen zum Thema Hexe?
Meine Generation muss ja sagen, Bibi Blocksberg. Nein. Besen, lange, wilde Haare, rote Haare und so lange Kleider, Charmed, denke ich auch gerade so. Das ist Hexe.
Bibi Blocksberg, Charmed, das war's.
Nein, das waren die netten Hexen. Eigentlich ja eher böse Sachen. Lange Fingernägel, Warzen auf der Nase, bösartige Machenschaften, Kinder in Mäuse verwandeln. Also es ist schon was Magisches, was Interessantes, was Spannendes.
Dass sie irgendwas können, was man selber nicht kann.
Ja, obwohl.
Willst du mir was erzählen? Ding, ding.
Ich kann machen, dass Luft riecht, ne?
Oh Gott, nein.
Cut.
Dass Frauen, selten auch Männer, die vermeintlich über magische Fähigkeiten verfügten oder gar mit Satan verbandelt waren, hingerichtet wurden und häufig ein einfacher Nachbarschaftsstreit in Folter endete, ist uns allen recht bewusst, denke ich. Doch wie gesagt, darum sollte es heute zum Glück nicht gehen, denn diese Art der europäischen Hexenverfolgung endete circa 1750. Dennoch reisen wir für unseren heutigen Fall in der Zeit zurück. Zur letzten europäischen Hexe, die zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Ins Jahr, was glaubst du, Amelie?
1944.
Man wird überhaupt nicht merken, dass es hier, du bist eine Hexe. Ja, man wird nicht merken, dass wir hier geschnitten haben. 1944, richtig.
Ins Jahr 1700 würde ich jetzt raten.
1944, du musst jetzt nicht so tun, das passt
wow.
Alles. Ja, aber
wow, ist, das war ja gerade erst.
Ja, im relativen Sinne schon. Es sei denn, du bist wirklich über 100 Jahre alt und denkst, es war gerade erst.
Ich würde sagen, ein Jahrhundert mehr oder weniger, ist mir doch egal. Pst.
Okay. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Victoria Helen McCrae Duncan gemäß des britischen Witchcraft Acts
sie klingt auch schon wie eine Hexe, ehrlich gesagt.
Gefängnisstrafe verurteilt, weil sie britisch ist.
Na, Helen und wie hieß sie? Witchcraft?
Witchcraft Act. Das war das, wodurch sie verurteilt wurde.
Ach so.
Um diesen Witchcraft Act geht es heute noch.
Hexe. Eindeutig.
Ob die Obrigkeiten nun wirklich glaubten, es handelte sich bei ihr um eine Hexe oder ob sie doch nur das Hexengesetz verwendeten, um ihren vermeintliche Scharlatanerie zu bestrafen? Die letzte Person, die durch dieses Hexengesetz schuldig gesprochen wurde, allerdings nicht ins Gefängnis kam, weil sie schon über 76 Jahre alt war, war Jane Rebecca York. York agierte zur selben Zeit wie Helen Duncan, war aber nicht so beliebt. Man glaubte auch nicht, dass sie tatsächlich eine authentische Hexe sei. Und deswegen wurde das alles vernachlässigt und sie musste nicht in den Knast. Aber um korrekt zu sein, erwähne ich hier, dass York die letzte verurteilte Hexe war. Aber Helen Duncan kam halt wirklich ins Gefängnis dafür, als letzte Hexe. Und wie es dazu kam, kurz bevor der Zweite Weltkrieg endete, ich meine, warum hat man sich da überhaupt noch für Hexen interessiert? Da hatte Europa so ein paar kleine andere Probleme, würde ich jetzt mal sagen.
Vielleicht brauchten sie die Frauen einfach und gemerkt, na scheiße, jetzt können wir sie doch nicht mehr alle verbrennen für ihre Fähigkeiten und Intelligenz.
Nee, ich meine, warum haben sie dort eine Frau, wenn sie Frauen brauchten? Warum haben sie eine Frau ins Gefängnis geschmissen, weil sie eine Hexe ist, während ein Krieg ist?
Das waren bestimmt nur so die Letzten, denke ich jetzt. Ich meine, das hört ja vielleicht auch schon kurz vorher so ein bisschen auf. Oder waren bis dahin alle so richtig Feuer und Flamme? Ja, geil, Hexen verbrennen, geil. Und dann so, oh, Mist, ab morgen dürfen wir nicht mehr, scheiße.
Lass noch mal eine, lass komm. Noch. Eine geht noch. Nein, 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 nein. 1750 hörte das alles auf. 1944 wurde einfach mal wieder verurteilt.
Geil. Okay. Aber, achso, dann wurden neue. Ich würde sagen, es konnten ja nicht diejenigen.
Ja. Nein. Nein, 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 nein. Sie ist keine mehrere hundert Jahre alt. Also, wir stellen uns die Frage, war Helen Duncan wirklich eine Hexe? Was hat es mit dem Ektoplasma auf sich? Und warum haben so viele Leute an sie geglaubt und wurden ihre AnhängerInnen? Wir fangen jetzt einfach mal in Helens Kindheit an, denn da zeigten sich sowohl bereits ihre Fähigkeiten als auch, sagen wir mal, ihre Eigenheiten. Und dann schauen wir uns an, wie sich die ganze Geschichte entwickelt hat. Helen Duncan wurde am 25. November 1897 als Victoria Helen McFarlane in Callander, Schottland, geboren. Helens Vater war Dachdecker, ihre Mutter war Hausfrau und vor allem Presbyterianerin. Dementsprechend war Helens Mutter absolut kein Fan davon, dass ihre Tochter bereits in der Schule zu hysterischem Verhalten neigte, wie es damals so gern frauenfeindlich genannt wurde, und dass sie diesen spirituellen Kram von sich gab. Dass Helen zu abgedrehtem Verhalten neigte, ab und an in Faustkämpfen involviert war und dass sie vor allem damit anfing, ihren MitschülerInnen die Zukunft, das Schicksal vorherzusagen oder andere Weissagungen zu machen, brachte ihr den Spitznamen Hellish Nell ein.
Wie?
Hellish Nell, also die höllische Nell. Ne, ja. Nell von Helen ist so ein Spitzname, aber die höllische, weißt du? Wenn so ein Kind in der Grundschule anfängt, daher zu fantasieren und Leute mit Fäusten bekämpft, da
das muss es eine Hexe sein.
Ist ein bisschen gruselig schon mal. Ist ja schon interessant, sich als Kind damit beliebt machen zu wollen, dass man die Zukunft vorhersagen kann. Weißt du? Also ich meine, wenn man arm ist und sonst nichts hat, seine Freunde nicht mit Süßigkeiten bestechen kann oder Spielzeug oder sonst irgendwas.
Ich konnte es übrigens damals auch. Soll ich dir zeigen? Gib mir mal deine Hand. Also, pass auf.
Ja.
Oh, du hast wahnsinnig gute Lebenslinien.
Mehrere?
Ich sehe eine ganz klare Zukunft. Ich sehe einen großen Garten. Ein großes Haus. Und, warte. Einen großen Pool.
Oh, das ist doch nicht dein Ernst jetzt.
Franzi, man merkt, dass du keine Geschwister hast. Das ist der älteste Trick der Welt. Ja, okay, du darfst dir kurz die Hände waschen. Aber ich habe dir unsere Zukunft vorausgesagt. Ich hoffe, es wird so kommen. Ich freue mich jetzt schon auf den Pool. Bitte nicht aus Rotze.
Ja, das ist deine Zukunft. Ein Pool aus Rotze. Finde ich sehr schön. Das geschieht dir recht. Also, das Interessante war, dass nicht nur die Kids darauf abfuhren, ihre Mitschüler, sondern das Lehrpersonal. Die Lehrer haben sich bei bestimmten Lebensfragen die Helle schnell zur Seite genommen.
Ja, geil.
Und sich von ihr die Zukunft vorhersagen lassen.
Ach du Scheiße.
Und ich meine, das sagt ja schon was über die Fähigkeiten von so einem manipulativen Kind aus. Wenn ein Kind es schafft, das Lehrpersonal so mit der Cold-Reading-Technik zu überlisten. Weil, also Cold-Reading, das ist ja das, was diese ganzen Tarot-Leute und Weissager so machen. Dieses,
ich vermisst hier bestimmt James, ganz genau.
Genau, also du wirfst einfach so zweideutige Sachen oder Sachen, die auf alle zutreffen, so Barnum-Statements, wirfst in den Raum, guckst, bei was derjenige plötzlich mit den Augen fixiert oder unbewusst nickt oder seinen Oberkörper zu dir wendet und da setzt du an und machst halt weiter. So, ne? In deinem weiteren Familienfeld, Bruder deines deines Mutter. Martha. Ja, so.
Das haben wir uns auch schon öfters mal angeguckt. Genau. In diesen Shows. Ja, das zeigt ja eigentlich nur, dass sie echt pfiffig war. Also, dass die wirklich total geschickt war und sich das ein bisschen manipulieren konnte. Ja, ein kluges Mädchen.
Ja. Ich habe Mutti-Sprüche drauf, aber du sagst pfiffig.
Keck.
Flott war die junge Dame.
Bleach, sagt man. Nee, nicht Bleach.
Bleach, habe ich auch gesagt.
Ich habe Bleach verstanden.
Oh, Gott, Amelie, das ist weissagend. Denn darum wird es gleich gehen.
Um Bleach?
Ja.
Oh.
Wow.
Tja.
Gut. Helens Mutter war eben, wie gesagt, gegruselt von diesen Prophezeiungen, weil einige auch ab und an der Wahrheit entsprochen haben sollten. Sie sorgte sich, dass ihre Tochter auf eine dunkle Seite gezogen würde, aber vor allem auch davor, dass andere sie fertig machen und als irre abstempeln.
Aber ich dachte, sie könnte schon sich mit den Fäusten wehren, also es brauchte sie dann noch Angst zu haben.
Naja, wenn du in so einer Zwangsjacke steckst, Anfang Mitte 1900.
Ach so, und, okay.
Ja, kannst du mit deinen Fäusten hauen, wie du willst.
Ja, das, dann ist nicht mehr mit Fäusten, das stimmt. Schade, okay.
Dementsprechend bat sie dann Helen, das Ganze auch endlich sein zu lassen, aber Helle Schnell ließ sich davon nicht beirren. 1916 heiratete Helen dann Henry Duncan, einen Möbelschreiner und verletzten Kriegsveteran, der sie in ihren paranormalen Fähigkeiten unterstützte und sehr an sie glaubte. Sie wurde 12-mal schwanger, aber nur 6 Kinder überlebten.
Nur 6.
Naja, bei 12 gut. Ja, okay. Helen arbeitete in einer
Fabrik.
Für?
Beton, Bleichmittel.
Ja!
Wow.
Ja! Es ist wirklich so, in einer Bleichfabrik. Wobei ich nicht herausfinden konnte, ob es darum ging, Bleichmittel herzustellen oder in der Fabrik Textilien zu bleichen. Ja?
Ist beides nicht sonderlich gesund.
Ja, aber es wäre interessant zu wissen, denn es wird noch um ein bestimmtes Textil gehen, zu dem sie eventuell eine ganz besondere Affinität entwickeln sollte.
Mhm.
Insbesondere zu Zeiten von Krieg und Elend waren Menschen, die sich als Medium bezeichneten, ganz groß im Kommen und Spiritismus richtig beliebt. Ein Antrieb für diese pseudowissenschaftliche Erklärung, weshalb man denn nun mit Geistern sprechen können sollte, war auch die aufkommende Funktechnik zwischen den Jahrhunderten und die scheinbar logische Schlussfolgerung, wenn wir mit anderen, nicht sichtbaren Menschen über Wellen kommunizieren können, warum dann nicht auch mit Toten? Und die Leute versuchten sich daran, mit Ouija-Brettern Geister heraufzubeschwören. Das hatten wir ja schon in den ersten beiden Episoden. Und es war vor allem dessen geschuldet, dass viele Menschen ihre Angehörigen durch Krieg verloren hatten und verzweifelt versuchten, mit denen nochmal in Kontakt treten zu können.
Hm.
Und da viele Leute auch viel Geld mit den Seancen und den gutgläubigen Leuten machten, gab es recht viele Menschen, die sich als Medium bezeichneten. Der Spiritismus erfuhr einen Hype und wie in jeder Wettbewerbssituation mussten sich diese Jenseitsvermittler immer neuere und abgefahrenere Sachen für ihre Shows einfallen lassen, damit die verzweifelten Leute ihr Geld ausgerechnet bei ihnen und nicht bei den anderen Scharlatan-Medien ließen. Helen Duncan war als reine Hellseherin nicht besonders effektvoll. Daher musste sie nachziehen. Die anderen hatten irgendwie geilere Shows. Und so wurde sie 1926 zum Medium. Eine Hellseherin, da müssen wir mal kurz unterscheiden, eine Hellseherin sieht quasi Dinge, die außerhalb der gewöhnlichen menschlichen Wahrnehmung liegen.
Also im
auch
Dunklen verborgen?
Oh, wegen Duncan?
Nein, wegen Hellsehen. Also da, wo es dunkel ist, sieht sie hell. Helen.
Wow. Eine Hellseherin sieht quasi Dinge, die außerhalb der gewöhnlichen menschlichen Wahrnehmung liegen, teilweise dann auch zeitunabhängig, in die Zukunft, in die Vergangenheit. Ein Medium hingegen ist erstmal nur ein Stellvertreter, eine Hülle, derer sich dann ein Geist bedienen kann. Der Geist fährt dann zum Beispiel in dieses Medium, wenn man den Geist channelt. Der Geist hat dann kurzfristig wieder einen Körper, durch den er sprechen kann.
Und wo ist der Geist desjenigen hin in der Zeit? Da muss ja auch irgendwo sein, passen 2 Geister an einen Körper? Nimmt man dann zu? Hat man dann 30 Kilo mehr, wie gestern in der Akte X-Folge?
Schwierig. Channeln als Begriff passt jedenfalls ganz gut, denn das Medium ist wie ein ausgeschalteter Fernsehapparat. Ne? Man zappt so durch die Sender und irgendwo bei einem Geist bleibt man stehen.
Und dann redet er durch einen.
Das ist eine witzige Vorstellung. Jetzt bin ich Bill. Jetzt bin ich Peter.
Jetzt bin ich Francesca.
Aber ganz ehrlich, wo ist der Unterschied zwischen einer gespaltenen Persönlichkeit und einem Medium? Ich kann auch als, oh, ganz ehrlich, Franzi, wenn ich irgendwann mal so Persönlichkeits-Ich-Störung kriege, dann sagen wir einfach, ich wäre ein Medium. Und das ist ganz okay, wenn ich auf einmal so rede.
Ja, auf einmal so rede.
Kriegen wir viel Kohle. Dieser feine Unterschied von der Hellseherin, ach du, dein Bruder ist zwar jetzt tot, weil er an der Front gestorben ist, aber er lässt dir liebe Grüße ausrichten und sagt, denk dran, die Pflanzen zu wässern. Zum Medium.
Ich bin dein Bruder, der gerade zu dir spricht. Hör auf, meine hinterbliebene Frau zu umgarnen.
Dieser feine Unterschied machte einen großen Unterschied im Geldbeutel des Spiritisten.
Okay.
mehr Effekt.
Das macht Sinn, absolut. Ist die definitiv bessere Variante.
Vor allem, wenn du quasi sagst, du bist ein Hellseher oder eine Hellseherin, dann sollten die Sachen in der Zukunft auch möglichst eintreten. Sonst ist scheiße. Stimmt. Wenn du einfach nur sagst, ey, Gregor Wilhelm lässt dir ausrichten, ist schön hier im Jenseits. Ja, keine Stimmt. Ahnung.
Und die wollten ja auch eigentlich nicht wirklich viel hören. Es ging ja wirklich nur um einen, mir geht's gut oder ich bin da und da. Ne? Was ist das für ein mieses Geschäft mit der Verzweiflung und der Angst der Menschen? Ne?
Ja, absolut.
Heftig.
Absolut. Und so kam es dann dazu, dass die Geister eben nicht mehr nur mit Helen Duncan sprachen, sie sprachen durch sie. Sie wurde der Körper der Körperlosen, angetrieben von ihrem durch Kriegsverletzung arbeitsunfähig gewordenen Ehemann, dessen neues Hobby der Spiritismus wurde. Ich meine, was auch sonst so. Na, hast keinen Zeitvertreib, kannst nicht mehr Dach decken.
Satan anzubeten ist zu gefährlich in diesen Zeiten.
Also wäre ich Spiritist.
Schön für die beiden. Also die haben sich auf jeden Fall gefunden, muss man dann ja sagen. Das freut einen doch.
Ja.
Gemeinsames Hobby, es ist so wichtig als Paar.
Ja, und er hat wirklich an sie geglaubt. Ich glaube sogar mehr, als sie selbst an sich geglaubt hat. Ich glaube, er hat ihr die Kiste eventuell sogar abgenommen. Oder,
abgenommen?
Ja, also wenn sie es nur vorgetäuscht hat. Oder auch nicht. Das Schöne daran, dass wir nicht so weit zurück in der Zeit gereist sind, ist, dass es eine Audioaufnahme einer dieser Seancen gibt.
Cool.
Und da hören wir jetzt rein.
Ja, bitte.
Denn das Ding ist nämlich, sie hatte einen spirituellen Anführer, sage ich mal, eigentlich sogar zwei, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und die hört man dann auch.
Okay.
Das Problem ist ein bisschen, dass die einen heftigen schottischen Dialekt haben, die Geister. So wie sie selbst, komisch. Zufall. Und ich verstehe kein Wort, aber ich finde es schon sehr beeindruckend. Die Audioaufnahme stelle ich euch natürlich auch sowie Bilder auf www.unheimlichpodcast.de auf der entsprechenden Episodenseite zur Verfügung. Da könnt ihr euch das ansehen und in die Seance reinhören.
Liken.
Auf meiner Website kann man nicht liken.
Verdammt!
Wow, du lebst noch in 1750. So. Da, die Stimme von Albert, Helens führendem Wesen. Und dann.
Next person to come here, I want someone your side, girl.
Yes,
but further back,
yes.
Towards the corner there,
yes.
To ask a young lady out that passed towards her is dead. Now, I have a feeling that she's had an operation of some kind.
Is there something else?
Will you try her out?
Come on, dear.
No, she doesn't move on your voice.
Ich habe eigentlich nur verstanden, irgendwas mit Young Lady, call, ask her out.
Und she had a operation of some kind.
Okay.
Wie viele Stimmen hast du gehört?
Also als erstes war das dann der Albert wahrscheinlich, ne? Dann war es die zweite, dachte ich jetzt die Helen.
Mhm.
Und dann kam zum Schluss gerade noch eine.
Mhm. Das alles kommt alles aus Helen, diese Stimmen.
Ah, okay.
Und es klingt ja teilweise, als würden die Stimmen sich sogar überschneiden.
Ja, ja, stimmt, ja.
Deswegen ist es natürlich nicht alles Helen. Es ist einmal Helen und es ist Albert, ihr Geisterführer.
Guru.
Diese Seancen wurden in recht dunklen Räumen abgehalten. Maximal ein kleines dämmeriges Licht ließ die Konturen der Menschen und Objekte im Raum erahnen. Die Zuschauer saßen in Reihen hintereinander wie in einem Theater und Helen auf einer Art Bühne. Hinter ihr ein großer, schwerer Vorhang. Schnell verfiel sie in tiefe Trance und öffnete sich für die andere Seite. Ihr spiritueller Führer durch die Geisterwelt, ein Geist namens Albert und manchmal auch ein kleines Mädchen namens Peggy, leiteten offenbar diese Seancen durch ihren Körper hindurch. Sie sprachen mit den Geistern, die Helen dann channelte, und es wird berichtet, dass sich deren körperliche Silhouetten im Vorhang abzeichneten und die Verstorbenen von jeweils anwesenden Familienmitgliedern im Publikum sowohl am Körperumriss als auch an Stimme und vor allem dem Wissen, welches nur der Tote hatte, erkannt worden sein.
Ich stelle mir gerade so eine Kevin-Allein-zu-Hause-Szene vor,
hä?
Wie da ihr Mann sitzt hinter dem Vorhang zu Schienen, so an Stricken zieht, damit er die Pappfigur auf und ablaufen.
Nein, da materialisierten sich Geister.
Auf jeden Fall, aber es wäre sehr witzig, wenn es so ablaufen würde.
Die Menschen haben ihre Verwandten wiedererkannt.
Das ist mein Großonkel Alan. Wow.
Er hatte auch arme Beine und einen Kopf.
Ja, woher weißt du das? Bist du ein Medium?
Nein, ich bin ein Large.
Wow.
Aber die Geister, die sie rief, waren nicht grundsätzlich böse oder irgendwas. Das vergrault ja dann auch die Kundschaft. Ein häufiger Seancegänger namens Vincent Woodcock sagte auch, während Helens späteren Prozess aus, dass seine verstorbene Frau als Geist die Hand von ihm und seiner ebenfalls im Publikum sitzenden Schwägerin genommen haben solle und meinte, sie sollen einander doch bitte zum Wohle des gemeinsamen Kindes heiraten. Haben sie dann auch so gemacht.
What?
Naja, Witwer sitzt mit seiner Schwägerin im Publikum, wo ich mir schon denke, warum geht ihr zusammen zu einer Seance? Dann kommt da zufällig seine verstorbene Frau und sagt zum Wohle unserer gemeinsamen Tochter, liebe Schwester, lieber
Ehemann,
noch lebender Ehemann, heiratet doch bitte. Und haben sie gemacht.
Wobei, das war ja eine ganz übliche Praxis.
Ja, naja, 1944.
Ja, aber das ist es auch teilweise ja in einigen Ländern immer noch. Also ja, damit die Frau und die Kinder
in der Familie bleiben und sie finanziell versorgt
werden, dass dann das in der Familie verbleibt. Aber,
ja, ist richtig. Ja. Aber ne, so wichtig war das auch für die Leute, die dorthin gingen. Also es hat auch deren Leben verändert. Ne?
Das war der Mann. Also die Frau, wenn ich jetzt die Schwester, wenn sie auf einmal...
Ach so, wenn sie die annimmt, meinst du?
Den Schwager heirateten auf einmal.
Oh Gott, ja.
Vom netten Single-Leben zu, oh, ihr habt 10 Kinder.
Das wäre eigentlich auch eine gute Sendung für TLC, ne? Diesen Sender mit den Assi-Sendungen.
Ja. Assi-Sendung!
Ja, bitte. Ghost Matchmaking.
Ja, oh Gott, Franzi.
Casper the Little Matchmaker.
Nicht zu laut ausplaudern, weil das wird unser Format.
Fände ich gut. Das machen wir. Manchmal, und jetzt wird's interessant, materialisierten sich die Geister direkt aus Helens Körper heraus. In Form von Ektoplasma.
Erbrochenem.
Ektoplasma entwichen sie dann ihrem Körper und nahmen direkt Gestalt an.
Ups, das war Peter.
Oh Gott. Ektoplasma ist laut dieser Medien sehr lichtempfindlich und daher nur in abgedunkelten Räumen erkennbar.
Und gasförmig.
Da es im Licht schnell zerfalle.
Und es hat einen starken Eigengeruch.
Sehr praktisch. Es waren keine 14 Mann. Helen sonderte aber ständig dieses Ektoplasma ab. Und die Leute waren schockiert und fasziniert, dass sich daraus sichtbare Geister formten. Der Fotograf Harvey Metcalf besuchte eine ihrer Seancen und hielt seine Kamera auf dieses gruselige Spektakel. Ich zeig dir mal Bilder und du sagst mir, was du siehst. Da siehst du Helen, bedeckt von Ektoplasma.
Das ist Ektoplasma für Helen. Warte mal.
Guck, da kommt es aus ihrem Mund.
Wo ist Helen?
Das hier. Das ist ihr Kopf. Sie hat so eine Augenbinde.
Und das ist ein Handschuh?
Falsch. Ektoplasma.
Okay.
Warte.
Das hat sie ganz eindeutig selber produziert.
In welchem Sinne?
Naja, das ist ein Handschuh und ein Stück Stoff war. Und was?
Das sind die Geister, die sich materialisiert haben aus dem Ektoplasma?
Ja.
Was siehst du da? Beschreib doch mal, ganz wissenschaftlich.
Ich sehe ein Gesicht, zwei Gesichter. Ich kann das nicht. Es ist eigentlich eine Maske mit weißem Stoff umhüllt.
Also es gibt in Bremerhaven gibt es einen Weihnachtsmarkt mit ganz, ganz schlecht gemachten Figuren.
Oh ja.
So Pappmaché-Gesichtern.
Oh ja. Es ist auf jeden Fall eine ganz offensichtliche Fälschung und Täuschung, weil es einfach eine Maske ist, die in weiße Tücher gehüllt wurde.
Und, Ektoplasma.
Kommt es ihr aus der Nase? Hat sie sich das in die Nase gesteckt? Was ist da los?
Das Ektoplasma kommt aus ihrer Nase.
Es kommt aus ihrer Nase. Geil, da kann ich auch Ektoplasma produzieren, ehrlich gesagt.
Du hattest doch die Nebenhöhlen.
Und warum sind die hier alle festgezurrt da?
Ich glaube, um die Energie zu bündeln.
Das macht Sinn. Ist das ihr Mann?
Da bin ich mir nicht sicher.
Es sieht aus wie...
guck mal, da formt sie auch nochmal so ein Gesicht.
Okay.
Aus ihr heraus.
Das sind einfach richtig schlecht gemachte Requisiten.
Das sieht einfach nur ein Porträt von ihr.
Ah. Hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dir. Nein. Spaß. Die Augenbrauen. Sie hat auch relativ gerade Augenbrauen. Und sehr runde Augenhöhlen.
Verdammt, du hast recht, die sieht mir nicht unähnlich. Oh Mist. Ja, wenn ich jetzt mal so 20 Kilo mehr hätte,
ja,
könnte das...
Also es ist nicht ganz weit weg von deinem genetischen, keine Ahnung was, Pool.
Gut, kommen wir zum Thema zurück. Hättest du dir Geister so vorgestellt?
Na gut, Bettlaken, ne? Bettlaken und Masken.
Ja, aber wie sah jetzt dieses Ektoplasma für dich aus? Das wird ja gerne als wolkenartig beschrieben.
Auf gar keinen Fall, nein, es war Stoff. Also so, es ist ja ganz klar, dass das Stoff ist. Es ist kein Nebel, keine Wolke, kein irgendwas ist, dass sie das nicht selbst produziert hat. Das macht schon Sinn, dass sie das nur in wirklich sehr, sehr, sehr abgedunkelten Räumen gezeigt haben.
Weil es ja sonst zerfällt. Richtig. Das ist ganz lichtempfindlich. Ich habe drei Worte für dich. Käsetuch, Toilettenpapier und Eiklar. Zusammengemengt, verschluckt und wieder hochgewirkt vom Medium herself.
Ach du Scheiße, die hast also tatsächlich hochgewirkt.
Also das Ding ist, die LSA, die London Spiritualist Alliance, war nicht von Helens Fähigkeiten überzeugt und brachte sie dazu, vor ihrer Trance einen blauen Farbstoff zu verschlucken. Seltsamerweise konnte sie danach an dem Tag kein Ektoplasma hervorbringen.
Oh.
Und die LSA gibt es übrigens immer noch, also diese Spiritualist Alliance, heißt jetzt College of Psychic Studies und ist gar kein Club von SkeptikerInnen, wie man denken mag. Sie wollen nur die Betrügenden von den wahren Geisterbeschwörenden trennen. Denn sie glauben daran und versuchen zu beweisen, dass es sehr wohl ein Leben nach dem Tod und auch dementsprechenden Kontakt dazu gibt.
Ja, cool.
Und auch Harry Price schloss sich dieser Wahrheitsfindung an und er war ein Psychic Researcher und Autor, ähnlich drauf wie diese LSA. Und er bot Helen recht viel Geld dafür, ein paar Testseancen zu machen und auch um an dieses Ektoplasma zu kommen.
Mhm.
Ektoplasma?
Ja. Oh.
Und nach anfänglichem Zögern stimmte sie auch zu, denn es gab viel Kohle dafür. Diese Tests liefen nicht optimal ab und Price beschrieb sie wie folgt. Beim Anblick des Röntgengeräts, denn man wollte sie röntgen, um halt zu gucken, ob sie das verschluckt, wohin sie sich das stopft, wo das wieder rauskommt.
Mhm.
Na?
Mhm.
Beim Anblick des Röntgengeräts verfiel sie in sofortige Trance. Hieraus erwachte sie schnell, doch verweigerte das Röntgen. Ihr Mann ging zu ihr und versicherte ihr, dass das schmerzfrei sei. Daraufhin sprang sie auf, verpasste ihrem Mann eine ins Gesicht, wodurch er stürzte. Direkt danach griff sie Dr. William Brown an, doch dieser wich ihrem Angriff aus. Also die hat da wieder Fausthaken, ne?
Oh, okay, verteilt. Wie früher, die kleine
Helle Schnell. Ohne weitere Vorwarnung rannte sie auf die Straße, hatte einen hysterischen Anfall, weinte und riss ihre Kleidung kaputt. Sie hielt sich an Handläufen fest und schrie sich die Seele aus dem Leib. Ihr Mann ging zu ihr, um sie zu beruhigen, doch das war zwecklos. Eine Menschentraube bildete sich und die Polizei war auch alsbald vor Ort. Wir erklärten uns und Duncan folgte uns erneut in den Testraum und verlangte plötzlich selbst, geröntgt zu werden. Ihr Mann lehnte unsere Bitte ab, seine Taschen untersuchen zu lassen. Dadurch war das kontrollierte Experiment geplatzt, denn es steht außer Frage, dass sie ihrem Mann das Käsetuch während ihres Ausrasters auf der Straße zugesteckt hat. Dennoch gab es eine neue Chance. Es hieße, wir können einen Teil des Ektoplasmas abschneiden, sobald es auftauche. Man stelle sich das vor. 6 Männer, jeder mit einer Schere, auf ein Kommando wartend, um Ektoplasma abzuschneiden. Das Ektoplasma erschien. Einer der Doktoren ergriff es und sicherte ein Stück. Das Medium schrie und der Rest des Ektoplasmas verschwand wieder in ihrem Hals. Diesmal war es kein Käsetuch. Es war Papier, das in Eiweiß eingeweicht und zu einer flachen Röhre gefaltet war. Gibt es etwas Infantileres als eine Gruppe erwachsener Männer, die Zeit, Geld und Energie für die Eskapaden einer fetten Gaunerin verschwenden? Also, ganz ehrlich, dieses Fettshaming am Ende, das hätte er sich mal das sparen können.
Ja, genau, das hätte er weglassen können hier. Ich finde das eigentlich eine sehr raffinierte Geschichte von der.
Ja.
Also, ich meine, die Leute haben es ja anscheinend geglaubt. Ne? Die sind ja darauf reingefallen. Die wollten das, ganz ehrlich.
Leute wollten das Käsetuch.
Ja, ja. Und die ollen Puppen und, ja.
Sie hatte öfter mal Nasenbluten während und nach den Seancen, aber man weiß bis heute nicht, ob sie die Pampe runtergeschluckt und hochgewirkt oder aus Nase und Rachen gezogen hat. Also, Helen Duncan war offensichtlich eine Betrügerin, oder?
Ja, musste man es ja meinen.
Vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
Wir werden es nie erfahren.
Doch.
Ihre Franziska.
War sie unter Umständen ein Medium, ein wirkliches Medium, das einfach noch viel Effektvolles dazugesponnen hat, um sich beliebter zu machen? Wir kommen damit zur alles entscheidenden Geistersitzung. November 1941. Helen hält eine Seance in Portsmouth. Der Geist eines jungen Mannes erscheint und die Menschen sollen gesehen haben, dass er wie ein Marinesoldat aussieht. Auf der Mütze seiner Uniform sehen die Menschen einen Schiffsnamen. HMS Barham. Der Geist gibt sich als Sid aus und erklärt, dass er in der Straße gewohnt habe, wo die Seance gerade stattfände und dass das Schiff, die HMS Barham, was auf seiner Mütze steht, gerade vor der Küste Ägyptens von einem Torpedo getroffen worden sei, wodurch er und seine 800 anderen Besatzungsmitglieder mit dem Schiff untergegangen sind. Das Sinken des Schiffes war bis dato noch nicht öffentlich gemacht worden. Angehörige im Publikum waren entsetzt. So wohl auch die Mutter des Verstorbenen. Denn in der Straße, in der die Seance stattfand, lebte tatsächlich jener Sid, der mit der HMS Barham sein Grab im Meer finden sollte. Das ist Fakt.
Jetzt krieg ich ein bisschen Gänsehaut.
Aber dies brachte natürlich alle in helle Aufruhr. Man hatte Sorge, diese Frau, Medium oder Scharlatan, könnte wichtige Staats- und Kriegsgeheimnisse zu so einem wichtigen Zeitpunkt ausplaudern. Daher wurde sie beschattet. Es saßen also offenbar bei den meisten der folgenden Seancen immer Bedienstete des Staatsschutzes im Publikum. Und wegen Betrügerei und Co. nahmen sie Helen dann fest. Doch die Gesetzeslage hatte sich gerade geändert und sie hätten sie nur wegen des Vortäuschens von magischen Kräften nicht dauerhaft wegsperren können. Da kam dann der Witchcraft Act von 1735 ins Spiel. Es wurde sehr viel Zeit und Geld in die Verhandlung gesteckt, einige Zeugen befragt und sogar Winston Churchill verurteilte diesen Aufritz als unnötigen Unsinn. Die haben unfassbar viel Geld da reingesteckt. Doch Helen wurde zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt, kam nach 6 Monaten schon wieder frei. Während ihres Gefängnisaufenthalts bildeten sich regelmäßig Warteschlangen von GefangenInnen und WärterInnen. die auch die Zukunft von ihr vorhersagen lassen wollten. Natürlich versprach sie nach ihrer Zeit im Knast hoch und heilig, nie mehr Seancen abzuhalten. Doch dann machte sie weiter wie zuvor. Und man beobachtete sie weiterhin. Während einer Geistersitzung war sie abermals wieder in tiefe Trance gefallen, als die Polizei eingriff und sie festnahm. Laut ihrer AnhängerInnen sei das das Schlimmste, was man einem Medium antun könne. Und ein paar Tage später verstarb Helen Duncan auf ungeklärte Weise. Fassen wir zusammen. Sie hat komisches Zeug in sich gestopft und als Ektoplasma wieder aus ihrem Körper befördert. Sie hatte viele AnhängerInnen, welche sich sicher waren, dass sie die Wahrheit erzählt, weil ihre Aussagen ja so oft auch zutrafen. Und sie plauderte Staatsgeheimnisse aus, die aber angeblich keine Geheimnisse waren, musste dafür als Hexe verurteilt von der Bildfläche verschwinden. Denn, und jetzt kommen wir zu der interessanten Sache daran, es hieß ja, man müsse sie irgendwie aus dem Verkehr ziehen, weil sie dieses Sinken des Schiffes ausgeplaudert hat. Die Verwandten, das ist nicht ganz klar, waren zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mal informiert, dass das passiert ist. Die Marine hatte das unter sich noch nicht mal wirklich ausgebreitet, dass das Schiff da gesunken war. Gleichzeitig hieß es aber in den Akten zu diesem Fall Helen Duncan, dass das ja gar kein Geheimnis war. Das war ein offenes Geheimnis. Das hätte ja schon jeder gewusst. Es wurde aber erst ein Jahr später auch in den Zeitungen veröffentlicht. Es ist so seltsam, weil offiziell hielt man Helen damit nie für eine Hexe und hat sich nur das alte Gesetz zunutze gemacht, damit sie nicht weitere Geheimnisse ausplaudere. Man ist aber auch nie dahinter gekommen, wie sie denn an diese Infos kam. Das heißt, es ist so ein bisschen Schrödingers Geheimnis. Es ist angeblich ein offenes Geheimnis, das war ja nichts Neues. Und andererseits musste man sie abhalten, das MI5, also wirklich der Staatsschutz, war da involviert, um zu verhindern, dass sie weitere Geheimnisse ausplaudert. Also es war gleichzeitig ein Geheimnis, was jeder wusste und gleichzeitig ein Geheimnis, was kriegsentscheidend sein könnte. Was war es denn jetzt?
Na, ich meine, sie würden ja dumm dastehen, wenn sie auch offen zugeben würden, dass das ein Staatsgeheimnis war, was jemand herausgefunden hat. Dadurch machen sie sich ja schwach. Also natürlich sagt man an der Stelle dann, dass es ja eigentlich kein Geheimnis wäre. Aber man weiß, dass es trotzdem war und deswegen mussten sie ganz schnell von der Bildfläche verschwinden lassen.
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ne? Also ich meine, die Leute waren wirklich stark davon überzeugt. Die haben ihre Verwandten gesehen und vor allem diesen Schiffsbesatzungstypen, Sid. Mhm. Und den gab es. Und er hat in der Straße gewohnt und der ist damit gerade untergegangen.
Mhm. Ich meine, es ist ja eigentlich im Prinzip nur wie so ein Pastor. Also so, dieses, ich kann mit Gott reden. Nein, also ich meine, ja. Und das gar nicht vielleicht unbedingt auch aus eigennützigen Sinne, dass man damit Geld schaffen kann. Okay, das hat sie nachher ein bisschen gemacht. Mhm. Aber ich finde, im Prinzip, also wenn sie das halt so in so einer Kriegszeit gemacht hat oder so, dann ist es ja wirklich nur eigentlich ein netter Gedanke, den Menschen eine Nähe zu geben zu ihren verstorbenen Verwandten. Also ich habe immer
Nein,
noch
Nein, also ich glaube schon, dass sie eine
Gaunerin war.
Eine richtig miese Gaunerin war. Aber war sie dazu noch in der Lage, ein bisschen mit Geistern zu reden? Keine Ahnung.
Das ist eine gute Frage.
Also ich glaube, dass sie absolut hinter dem Geld hinterher war und alles und diese ekelhafte Ektoplasma-Schmiererei, die da aus ihren Körperöffnungen kommt,
Es ist sehr kreativ.
Und schlecht gebastelt. Es wurde gesagt, dass das wirklich Pappmaché auf Kleiderhaken, wie heißt das?
Auf Kleiderbügeln.
Auf Kleiderbügeln war.
Ja, aber ganz ehrlich.
Mit Masken drauf.
Ja, aber wenn man sich das so vorstellt.
Also sie war nicht besonders crafty. Sie war nicht besonders DIY.
Guck, was hattest du denn in der Zeit für Möglichkeiten? Also die hat wahrscheinlich schon irgendwie alles rausgeholt, was ging.
Also
Nein. Ich kann dir das gar nicht so übel nehmen, ehrlich gesagt.
Kommen wir also zur abschließenden Einschätzung des heutigen Falles. Helen Duncan hatte tatsächlich übersinnliche Fähigkeiten und konnte mit Hilfe von Eiklar, Käsetuch und Klopapiermatsch Geistern wieder einen Körper geben. True oder Schmuh?
Oh. Ich bin ja sonst immer die Stimme der Vernunft, also denke ich. Aber von mir kriegt sie heute ehrlich gesagt ein Herzens-True.
Sie ist das True der Herzen.
Das True der Herzen, ich wünsche mir. Oh Mann, ich habe so ein Gefühl. Ich spüre so eine Präsenz um mich herum. Ihre Präsenz um mich herum. Und ich glaube
Weil
schon.
Weil ich ihr ähnlich sehe.
Vielleicht. Mhm. Und ich glaube so, ich möchte das glauben. Ja, ich möchte das heute gerne glauben. It's true.
Gut, dann sage ich dir zum True der Herzen, das gefällt mir gut, sage ich dir, ei, das geht klar.
Der war schlecht, der war richtig schlecht.
Ja, ich sag, es ist true der Herzen und Schmuh aus den Körperöffnungen. Ja.
Hoffentlich. Ja. Was hatten die damals auch anderes, ne?
Die hatten ja nichts.
Ja, hatten ja nichts.
Nur außer Ektoplasma.
Und das ist bestimmt eines der kreativsten Ektoplasmen, die wir je gesehen haben.
Ja, das denke ich auch. Wenn auch ihr abstimmen wollt, ob diese Story true oder ob sie gänzlich Schmuh ist, dann folgt mir bei meinem Instagram-Account Unheimlich Podcast und stimmt in der Story oder dem Highlight darüber ab. Ich bin gespannt. Und noch eine Anmerkung zur letzten Episode. Ich habe euch am Ende natürlich das Thema der heutigen Episode geistig übermittelt und würde daher mal behaupten, dass die Antwort Geister in den Kommentaren bei Instagram am nächsten dran war. obwohl Sumpfmonster und Aliens auch gut geraten waren. Warst du einkaufen, Amli?
Ja.
Ich hatte veganes Eiklar, Toilettenpapier und Käsetücher auf die Liste gesetzt.
Ei, alles besorgt.
Ich habe da so eine Millionenidee, die mich aber vielleicht auch in den Knast bringt. Und zwar...
Es folgen die Outtakes.
Oh nein, Franzi, du bist Veganer! Spuck ihn aus! Du Hexe!
Eine Kröte im Hals!
Ich hol den Besen.
Wir mögen deine Streiche, wie du hackst, wie du lachst, wie du tanzt. Komm zu uns auf dem Schlachthaufen. Verbrenn mit uns,
Bibi Blocksberg. Mondfeuer.
Versink im See, Bibi Blocksberg.
Das war ja auch für dich
gut.
Jetzt sind wir wieder ganz professionell.
Ich glaube, er hat ihr die Kiste eventuell sogar abgenommen.
Was meinst du damit, die Kiste abgenommen?
Dass sie mit Geistern reden.
Ach so.
Welche Kiste? Welche Kiste?
Wo habe ich gerade nicht mehr aufgepasst?
Ist das das Ende?
Nun, jein. Die Episode ist vorbei, aber geh doch auf www.unheimlichpodcast.de, um dir Bilder zur Episode anzusehen. Schreib mir dort gleich eine Mail mit deinen eigenen mysteriösen Erlebnissen oder schlag ein unheimliches Thema vor, dem ich unbedingt auf den Grund gehen sollte. Wenn du einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes oder dem Podcatcher deiner Wahl hinterlässt, würde mich das wirklich freuen. Spukige Grüße. Wir hören uns.